Ganz einfache Beispiele.
Ich wurde jetzt vor kurzem 54. Ich gehöre jetzt wirklich schon zu der Gattung Mann, der versucht, im steigenden Alter sinkende Sehstärke zu kompensieren durch Öffnen des Mundes. Und daran merkst du schon, es ist eine Sache der Sichtweise und die können wir alle beeinflussen. Ich merke es an meiner Freundin, sie ist ein Jahr älter als ich, ne? Wir leben seit 15 Jahren zusammen und sie hat seit 2-3 Wochen eine Brille, ein bisschen stärker, hat die letztens im Schlafzimmer an, guckt mich an, sagt sie, wow Johannes, damit bist du viel größer. Also das war der schönste Tag in unserer 15-jährigen Beziehung. Und deswegen, Sie müssen nicht klatschen, kommt noch besser, deswegen, Essen wollen wir heute gemeinsam mit den Radiozuhörern. Wir wollen gemeinsam mit Optimismus und Offenheit, Forschergeist und Fantasie sowie Mut zum Machen eine Transformation angehen, die sinnstiftend wirkt und durch mehr Lebensqualität überzeugt. Und ich möchte offen zu Ihnen sein, dieser Satz ist nicht von mir. Der ist vom Anwalt von Boris Becker. Ist doch legitim, so ein Satz in der heutigen Zeit. Gucken Sie mal, was wir als Gutmenschen für ethisch-moralische Panikattacken in den letzten Jahren überstehen mussten. Na, dieser unvorstellbare, schreckliche Krieg, diese nicht enden wollende Pandemie, Klimawandel, Bienensterben, keine Plastiktüten mehr. Ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen. Mich stresst das total. Mein Leben in Köln hat sich geändert. Ein triviales Beispiel. Ich darf wirklich zum Einkaufen jetzt nur noch mit der Jute-Tüte rausgehen. Manchmal würde ich mir lieber eine Jute-Tüte reinziehen. Und das ist kein Witz. Meine Freundin und ich, wir haben uns entschlossen, wenn es irgendwie machbar ist, nicht mehr zu fliegen. Sonst sind wir gerne mal geflogen. Schnell mal von Köln nach Düsseldorf. Für ein Apfel und Ei. Also da zu kaufen auf dem Biomarkt. Ja?
Johannes Flöck. Mehr von ihm heute Nachmittag in der Unterhaltung am Wochenende. Diesmal mit dem Kabarettfest aus der Zeche Karl in Essen und weiteren Gästen, nämlich Arnulf Rating, Ozan Yaran und Nessi Tausendschön.
Hennes Bender moderiert, nachher 15.05 Uhr auf WDR 5 und jederzeit in der ARD-Audiothek.
Da ist natürlich der Trotz, das so lange durchzuhalten, immer noch mit der Gitarre da zu stehen und die altmodischen Lieder zu singen, ist auch ein Vergnügen.
Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort.
Die Liederlounge gratuliert Hannes Wader zum 80. Geburtstag.
Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt.
Der Mann aus dem Teutoburger Wald ist der Inbegriff des Liedermachers und bleibt auch im Alter kreativ.
Früher habe ich oft einen Text vergessen. Das war anti-autoritär. Wenn ich das heute mache, dann ist es Alzheimer.
So vergeht Jahr um Jahr. Hannes Wader zum 80. Geburtstag. Am Sonntag um 22 Uhr und in der WDR 5 App.
Weißt du, dass Hannes Wader mal eine Mühle besessen hat?
Eine Mühle?
Ja, und dann haben sie ihm vorgeworfen, du bist doch hier Arbeiterliedersänger für alle und jetzt besitzt du eine Mühle. Und er sagte, ja, Kommunismus bedeutet, dass alle eine Mühle besitzen sollen.
Ach, ja, und ich fange schon mal an, oder was?
Ja. Überraschungsfrage jetzt aber zum Schluss. haben wir irgendwas vergessen?
Ja, selbstverständlich, wie immer. Beziehungsweise nein, weil du wirst mir gleich sagen, es kommt bestimmt jetzt.
Ja, ich halte die Spannung kaum aus.
Und die Hitze.
Ja.
Und es ist nicht irgendeine, sondern die spanische Hitze.
Oh mein Gott. Enttäuschend. Im Winter liest man doch immer von der Russenpeitsche.
Richtig.
Und jetzt ist es nicht mal... Weiß ich nicht, Afrika-Ofen oder sowas?
Es ist ja auch nicht durchgehend.
Aber jetzt haben wir uns auch wieder ein bisschen Sonne verdient. Und blauen Himmel und angenehme Temperaturen.
Temperaturen. Mhm. Temperaturen und Fenster bitte weit öffnen oder geschlossen halten, je nach Wetter.
Ja, danke für den Tipp.
Und ich habe sogar noch einen.
Im niedersächsischen Celle verkaufen sie jetzt Speiseeis auch für Hunde. Geschmacksrichtungen Lachs, Leberwurst und Mortadella.
Und ich habe auch noch so eine Sommerfrage.
Also die Frage beispielsweise, ob meinetwegen... Masken tragen, also in den Innenräumen, also wieder erlaubt sein soll.
Warte mal, den Mann habe ich gedacht, das war doch dieser, den man früher immer so oft, Lauterbach. Lauterbach. Und das war aber jetzt auch zum Infektionsschutzgesetz und diesen neuen Omikron-Subtypen, oder?
Ja und?
Was ich sagen wollte, wir dürfen jetzt nicht Hitzewelle und Sommerwelle verwechseln.
Der Sommer ist wie vieles gerade etwas unübersichtlich. Da droht pünktlich zum Sommeranfang die erste Hitzewelle.
Temperaturen von bis zu 38 Grad sind drin.
Die Medien haben sich 1A vorbereitet, sind rausgegangen und haben Leute befragt, was man denn so tun kann, wenn es im Sommer heiß wird. Hier zum Beispiel.
Also ich gehe ins Freibad.
Das ist eine super Idee. Wird auch nicht schlechter dadurch, dass andere die auch haben.
Schwimmbad, Freibad, See.
Auch wichtig.
Auf jeden Fall Sonnencreme, Sonnenbrille, ganz wichtig.
Kommt man von selbst nicht drauf, muss man gesagt kriegen.
Vor allem erstmal ein Bier. Ja, das ist wichtig. Zum Frühstück, zum Mittag. Ja, das kühlt schon mal gut.
Ja, und dann kommt vor der Hitzewelle, zack, erstmal die Sommerwelle.
Gesundheitsminister Lauterbach sieht Deutschland schon mitten in der Corona-Sommerwelle.
Corona-Sommerwelle. Die Corona-Sommerwelle ist da.
Oh nee, nicht jetzt der Lauterbach, wie der denkt man, und sieht sich schon das Strandbier in kurzen Hosen im Homeoffice schlürfen. Aber dann sagt er entgegen jeder Erwartung:
Die Sommerwelle ist jetzt kein Grund zur Panik. Sie muss uns auch nicht den Sommer verderben.
Na, dann kann man es auch ignorieren. Warum hat das überhaupt gesagt, wenn er keine Panik machen will? Also doch wie üblich.
Sommerkleidung rauslegen, das Eis bereithalten, kalte Getränke.
Auch in Bayern scheint der Sommer normaler zu werden als die letzten Male. Es gibt endlich wieder einen Problembären.
Der wurde mehrfach mit einer Wildtierkamera abgelichtet, ganz in der Nähe von Schloss Elmau. Dem Ort, wo sich die Staatschefs bald zum G7-Gipfel treffen.
Braunbär meets G7-Gipfel, Sommerlochtier und Weltpolitik in einer Meldung. Und sogar der bayerische Innenminister findet das spannend und macht sich zum Löffel.
Ich gehe davon aus, so wie jetzt der Sicherheitszaun gebaut ist, wird der Bär keine Chance haben, zum Schloss Elmau vorzudringen. Ich bin sicher, dass auch der Bundeskanzler keine Angst hat vor zugewanderten Bären.
Leider hat der Bär noch keinen Namen. Aber so selten wie das Tier irgendwo gesehen wird, wäre Olaf eine gute Idee.
Und jetzt eine traurige Nachricht von Ihren beiden Problembären. Das war Satire Deluxe für heute.
Ach so.
Und jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder Radio ausschalten, bis wir nächsten Samstag um 11 wieder drin sind.
Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Jede Kilowattstunde hilft.
Ja, Kilohertz heißt es doch, glaube ich, bei uns. Also, egal. Oder aber, Sie hören weiter und lassen sich überraschen, gegen wen wir beide jetzt hier so, weil so mir nichts, hier nichts ausgetauscht werden im Studio. Da gibt's ja die verrücktesten Ideen, zum Beispiel.
Indem die Geschäftsführung von Gazprom Germania ausgetauscht wurde gegen zwei Disc-Jockeys aus Moskau.
Das waren DJ Gas und DJ Prom, ja, glaube ich übrigens. Ne?
Ja.
Für uns beide übernimmt DJ Judith Schulte-Loh und zwar nach dem Tag um 12 mit dem WDR5 Europa-Magazin.
Europa ist eine gute Idee. Hier geht es um Hoffnung.
Oh, und Hoffnung ist immer gut.
Ja. Hoffnung. Und im Gespräch hat Judith Schulte-Loh heute Thomas Xeller.
Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann mal. Mein Name ist Axel Naumer.
Ich bin Henning Bornemann und falls Sie das Axel fragen wollten, nein.
Für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin stehe er nicht zur Verfügung.
Nein, auf gar keinen Fall. Außerdem muss ich an meiner Mühle bauen. Also, bis nächsten Samstag, dann sind wir wieder da. Und zwar, oh, ja, kleiner Spoiler.
Mit einem fehlenden Verdichteraggregat, das in Kanada gewartet werden sollte.
23 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Peter Neuhaus. Guten Abend. Die hohen Energiepreise und die Gasknappheit in Deutschland haben eine neue Diskussion über die Atomkraft ausgelöst. Die FDP und die Union können sich vorstellen, die Laufzeit der noch verbliebenen drei Atomkraftwerke zu verlängern. SPD und Grüne halten das für den falschen Weg. Grünchef Nuripur sagte heute, das sei gar nicht machbar.
Fehlen die Brennelemente dazu, die gibt es nicht, die kriegt man auch auf die Geschwindigkeit überhaupt gar nicht hin. Und wenn das nicht geht, sollte man nicht irgendwie jetzt künstliche Debatten drum führen.
Ganz anders sieht das CSU-Chef Söder.
Fakt ist doch, dass das Argument, es seien keine Brennstäbe einsetzbar ist, fachlicher Blödsinn ist. Denn sie sind überall in der Welt, sind sie besorgbar. Alle europäischen Nachbarn machen das.
Auch der Verband Kernenergie ist für längere AKW-Laufzeiten und hält das für technisch machbar. Allerdings hatten die Betreiber selbst auch schon mal erklärt, die Hürden für einen Weiterbetrieb seien hoch. Die IG Metall will in der anstehenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie Lohnerhöhungen zwischen 7% und 8% durchsetzen. Das hat der Gewerkschaftsvorstand heute empfohlen. Die Verhandlungen für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten beginnen wahrscheinlich im September. Bei der Ausstellung Documenta in Kassel ist ein Kunstwerk abgedeckt worden wegen Antisemitismusvorwürfen. Politiker und Vertreter jüdischer Verbände hatten kritisiert, das Werk eines indonesischen Kollektivs habe eine antisemitische Bildsprache. Nach Angaben der Documenta wurde entschieden, die betreffende Arbeit zu verdecken und eine Erklärung dazu anzubringen. Über Bayern sind schwere Unwetter gezogen. Im Landkreis Freising bei München ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen. Eine Sprecherin sagte am Abend, dass außerdem ein Mensch schwer verletzt wurde und einer vermisst wird. In etwa 13.000 Haushalten ist der Strom ausgefallen. Außerdem wurde der Zugverkehr in der betroffenen Region in Bayern gestoppt.
WDR aktuell aus der Region.
Das Ordnungsamt in Bochum reagiert auf gewaltsame Übergriffe auf ihre Mitarbeitenden. Die Stadt will bald Bodycams testen. Daniel Kur, WDR Essen.
Eine Kamera am Körper, die alles mit aufzeichnet, bringt Sicherheit. So sehen es viele Experten und so zeigen es auch Erfahrungen, die zum Beispiel die Polizei in mehreren NRW-Städten mit dem Einsatz von Bodycams gemacht hat. Und darum will Bochum dies nun auch für Mitarbeitende beim Ordnungsamt testen, die in den letzten Jahren mehrfach körperlich angegangen wurden. Auch die Stadt Witten überlegt, bald Bodycams beim Ordnungsamt zu testen.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht ist es oft sternenklar, Tiefstwerte 11 bis 8 Grad in der Eifel und im Sauerland teils deutlich kühler. Morgen erst viel Sonne, ab dem Mittag mehr Wolkenschauer, gibt's aber nur ganz vereinzelt Richtung Eifel. In Remscheid 22 Grad, in Hagen 23 und in Lünen morgen bis 24 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Vorsicht bitte auf der A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Gelsenkirchen-Bismarck liegen nach einem LKW-Unfall Metallteile auf der Fahrbahn. Vorsicht bitte auf der A95 Garmisch-Partenkirchen Richtung München zwischen Wolfratshausen und Schäftlarn, da ist ein Fahrradfahrer unterwegs. Die A9 Nürnberg Richtung München ist zwischen dem Kreuz Nürnberg Ost und dem Dreieck Nürnberg Feucht wegen Bergungsarbeiten bis voraussichtlich noch 4 Uhr gesperrt, weil auch die A73 am Dreieck Nürnberg Feucht gesperrt ist. Umfahren Sie die A9 Richtung München bitte auf der A6 bis zum Kreuz Nürnberg Süd, von dort auf die A73 bis Wendelstein und ab da weiter auf der Startstraße bis Allersberg. Oder wenn möglich umfahren Sie die A9 bereits ab dem Kreuz Nürnberg. Die A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen ist zwischen dem Kreuz Wuppertal Nord und Sprockhövel zurzeit noch gesperrt. Die A57 Köln Richtung Krefeld ist zwischen Köln-Chorweiler und Worringen wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr morgen früh gesperrt. Die A71 Richtung Sangerhausen ist zwischen Kölleda und Heldrungen wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Schmücke bis etwa 6 Uhr gesperrt. Es gibt hier eine Umleitung für Sie, die führt über die U39. Die A96 Lindau Richtung München ist im Tunnel Herfatz in beiden Richtungen bis etwa 5 Uhr gesperrt. A100 Stadtring Richtung Wedding, wir sind in Berlin, und die A111 Richtung Oranienburg zwischen Schmargendorf und Heckerdamm, hier ist die Fahrbahn bis 5 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt. Die B3 Emmendingen-Freiburg ist zwischen Denzlingen und Denzlingen-Süd nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Die B14 Pilsen Richtung Nürnberg ist in Höhe der A9 Lauf Hersbruck nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Die B289 ist zwischen Münchberg und Sauerhof nach einem Unfall ebenfalls in beiden Richtungen gesperrt. Auf der B294 Freudenstadt Richtung Haslach ist der Reuth-Herberg-Tunnel in beiden Richtungen wegen technischer Probleme derzeit gesperrt. Und dann bitte nochmal Vorsicht, auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Heimsheim und Rutesheim steht ein defekter LKW. Und nochmal Vorsicht bitte auf der A9 Nürnberg Richtung Halle-Leipzig zwischen Bad Berneck, Himmelkron und Markt Schorgast. Auch hier steht ein defekter LKW. Das war's für den Moment. Ich wünsche Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und wir starten in die letzte Stunde dieses Montags für Sie heute Abend am Mikrofon, Thorsten Iffland. Hallo zusammen. Um große Worte verlegen war der ukrainische Präsident Selenskyj ja noch nie so wirklich, aber diesmal ist er besonders pathetisch. Diese Woche sei eine historische für die Ukraine. Selenskyj betont das so, weil in dieser Woche die EU entscheidet, ob sein Land Beitrittskandidat wird oder nicht. Ein wichtiger Schritt. Ein Schritt, der die Abgrenzung von Russland noch klarer werden ließe. Genau das könnte aber Anlass dafür sein, dass Russland seine Angriffe auf die Ukraine noch einmal verstärkt, befürchtet Selenskyj. Ob sich das schon heute an der Front bemerkbar macht, weiß Stefan Lack.
Der Ukraine steht nach den Worten von Präsident Volodymyr Selenskyj eine schwere Woche bevor. Da am Donnerstag und Freitag in Brüssel über das EU-Beitrittsgesuch des Landes beraten und die Frage des EU-Kandidatenstatus für die Ukraine entschieden werde, rechnet er mit deutlich härteren russischen Angriffen. Es ist offensichtlich, dass von Russland vor allem in dieser Woche eine Intensivierung der feindseligen Aktivitäten zu erwarten ist. Und nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern auch gegenüber anderen europäischen Ländern. Wir bereiten uns vor. Wir sind bereit. Der russische Gaskonzern Gazprom hat seine Gaslieferungen nicht nur nach Deutschland, sondern auch in andere EU-Staaten gedrosselt, was Beobachter als Strafmaßnahme Russlands und als politisch motiviert deuten. In der Ostukraine gehen die erbitterten Kämpfe weiter. Permanent werde das Chemiewerk in Severodonetsk, in dem hunderte Zivilisten Zuflucht gesucht haben, von russischen Truppen beschossen, berichtet der dortige Gouverneur Serhii Haidai. Es gebe kaum eine Pause, in der nicht geschossen würde. Außerdem hätten russische Einheiten ein Dorf in der Nähe erobert. Leider haben wir heute keine Kontrolle mehr über Metelkino und der Feind baut seine Reserven weiter aus. Das heißt, wir sehen, dass sie versuchen, die Verteidigungslinie mit solch schleichenden Taktiken zu verschieben. Heftige Kämpfe gäbe es auch in anderen Dörfern in der Umgebung und in der angrenzenden Stadt Lysychansk, so Haidai. Es gelinge den ukrainischen Truppen jedoch, die russische Offensive dort aufzuhalten und somit andere Landesteile zu schützen. Die ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar sprach im ukrainischen Fernsehen davon, dass die russischen Truppen den Befehl bekommen hätten, noch in dieser Woche die komplette Region Luhansk zu erobern. Ohne Übertreibung, die Kämpfe bei Severodonetsk sind entscheidend und sie dauern an. Nach den Plänen des Feindes bzw. der vom feindlichen Kommando gestellten Aufgabe sollen die russischen Truppen bis zum 26. Juni bis zur Grenze der Region Luhansk vorstoßen. Und jetzt setzt die russische Armee all ihre Kräfte und Mittel zum Sturm auf die naheliegenden Wohnorte ein. Die Erfolge der ukrainischen Armee liegen nach eigenen Angaben derzeit in der Südukraine. Selenskyj hatte deren Rückeroberung versprochen, nachdem er am Samstag selbst in die Nähe der Front bei Mykolajiw und nach Odessa gereist war. Serhii Hlan, Berater der Militärverwaltung in der Region Cherson, ist optimistisch, dass die russischen Truppen weiter zurückgedrängt werden können. Die Streitkräfte der Ukraine haben die Besatzer in der Tat von der ersten Verteidigungslinie in der Region Cherson zurückgedrängt. Sie hatten sich damit gebrüstet, dass ihre Verteidigung angeblich unbesiegbar sei. Jetzt verstärkt sich der Feind in der zweiten und dritten Verteidigungslinie. Das Gebiet Cherson steht unter russischer Kontrolle. Dort wurde bereits der Rubel als Zahlungsmittel eingeführt. Russische Pässe wurden ausgegeben, die allerdings nur wenige Abnehmer fanden. Im Schwarzen Meer hat die Ukraine anscheinend schwimmende Gasförderplattformen angegriffen. Dies berichtet der pro-russische Krim-Chef Sergei Aksionow. Mehrere Menschen sind ihm zufolge verletzt worden, als Raketen in den Förderplattformen einschlugen, die seit der Annexion der Krim von Russland besetzt sind. Vom ukrainischen Militär gab es dazu bislang keine Bestätigung.
Diese Woche könnte aus Sicht der Ukraine also historisch werden, so sieht es zumindest der ukrainische Präsident Selenskyj. Historisch, weil sein Land voraussichtlich zum EU-Beitrittskandidaten wird. Ein wichtiger Schritt, keine Frage. Und genauso wichtig war die Ankündigung von Bundeskanzler Scholz vergangene Woche bei seinem Besuch in Kiew, die Ukraine auf dem Weg in die EU zu unterstützen. Doch damit ist aus Sicht der baltischen und vieler osteuropäischen Staaten nicht genug getan. Sie fordern mehr handfeste Unterstützung für die Ukraine. Matthias Reiche.
Alles hänge davon ab, dass die Ukraine ihre Verteidigungsfähigkeiten schneller stärken, als Russland seine Angriffskraft erneuern kann, sagt Artis Pabriks. Beim jüngsten NATO-Treffen machte der lettische Verteidigungsminister gegenüber der Deutschen Welle keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit, dass die wichtigsten europäischen Staaten wie Deutschland und Frankreich mit Waffenlieferungen äußerst zögerlich seien.
This announcement from German, French and Italian leadership.
Die Ankündigung der Staatschef von Deutschland, Frankreich und Italien, den EU-Kandidatenstatus der Ukraine zu unterstützen, hat große symbolische Wirkung. Genauso braucht es aber auch reale Unterstützung. Und in diesem Moment ist vor allem nötig, dass jeder europäische Staatschef akzeptiert, dass die Ukraine gewinnen und Russland verlieren muss.
Stoppt Russland, stoppt den Krieg. Fast wöchentlich kommt es in Brüssel zu Solidaritätskundgebungen, wie hier vor dem EU-Parlament. Im Inneren des Gebäudes sorgt der Krieg in der Ukraine auch bei den EU-Abgeordneten für hitzige Debatten. Vor allem die Parlamentarier aus dem Baltikum und dem Osten fürchten, dass nach dem Fall des ostukrainischen Donbass Kiew zu Verhandlungen mit Russland gedrängt werden soll. Nicht wenige denken, wie der EU-Abgeordnete und ehemalige polnische Ministerpräsident Cimoszewicz.
Der demokratische Westen muss der Ukraine weiter zur Seite stehen, auch wenn die Menschen in den Ländern irgendwann genug vom Krieg haben. Aber die Ukrainer zahlen einen viel höheren Preis. Wir als Europäer dürfen niemals erlauben, dass die territoriale Integrität der Ukraine aufgegeben wird.
Eine Verhandlungslösung, auch wenn die Ukraine dabei Gebietsverluste akzeptieren muss. Das sei nicht akzeptabel, meint auch die litauische Europaparlamentarierin Rasa Juknevičienė.
Der Westen hat Putins Pläne, die Demokratie zu zerstören, nicht ernst genommen. Es war ein großer Fehler, sich mit Putins Regime einzulassen. Diejenigen, die meinen, dass man Putin nicht erniedrigen darf, wie Deutschland in Versailles, liegen falsch. Ich habe den Eindruck, einige haben Angst vor einem Sieg der Ukraine und sind deshalb bereit, die alten Fehler zu wiederholen.
Die sogenannten Realpolitiker haben es derzeit auch im EU-Parlament schwer. Doch gibt es in den Debatten immer wieder auch Warnungen, dass Waffenlieferungen den Krieg nur verlängern und möglicherweise über die Ukraine hinaus ausdehnen könnten.
Soweit der Schwerpunkt zur Lage in der Ukraine hier in der ARD-Infonacht. Der kanadische Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis ist in Italien festgenommen worden. Er soll eine Frau vergewaltigt und so verletzt haben, dass sie medizinische Hilfe brauchte. Aus Rom dazu Jörg Sasselberg.
Die Staatsanwaltschaft Brindisi erhebt schwere Vorwürfe gegen Haggis. 2 Tage lang soll der Drehbuchautor und Regisseur eine 30 Jahre alte Engländerin vergewaltigt haben. Die Tat sei in Ostuni geschehen, einem 30.000 Einwohnerort im süditalienischen Apulien. Dort beginnt ein Filmfestival, bei dem Haggis unter anderem Workshops leiten sollte. Die mutmaßliche Vergewaltigung ist am Flughafen Brindisi aufgeflogen. Der zweifache Oscar-Gewinner, so die bisherigen Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft, hat die junge Frau am Sonntagmorgen selbst zum Flughafen gebracht. Dort war sie dem Personal aufgefallen, weil sie körperlich und psychisch angeschlagen wirkte. Nach erster Hilfe am Flughafen sei die Frau in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft wirft Haggis sexuelle Nötigung und schwere Körperverletzung vor. Bereits 2017 und 2018 haben mehrere Frauen Haggis vorgeworfen, er habe sie vergewaltigt bzw. sexuell belästigt. Die beiden Direktorinnen des Filmfestivals in Ostuni haben bestürzt auf die aktuellen Vergewaltigungsvorwürfe gegen Haggis reagiert. Das Festival soll heute trotzdem wie geplant beginnen. Haggis selbst berichte das italienische Staatsfernsehen Rai, weise die Vorwürfe zurück und betone, er sei unschuldig. Seine beiden Oscars hat der heute 69-Jährige mit den Filmen Million Dollar Baby und L.A. Crash gewonnen. Außerdem schrieb er Drehbücher für James-Bond-Filme, unter anderem für Casino Royale. Öffentliche Aufmerksamkeit bekam Haggis in den vergangenen Jahren auch durch seine Kritik an der Scientology-Sekte, bei der er 35 Jahre Mitglied war.
Montagabend, die Zeit 23.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Emmanuel Macron dürfte in der vergangenen Nacht nicht gut geschlafen haben. Der französische Präsident wird sich den Kopf zerbrochen haben, was seine Niederlage bei der Parlamentswahl für seine Regierungsarbeit bedeutet. Vermutlich wird er nach dem Aufstehen keine Lösung gehabt haben, denn die Lage ist kompliziert. Zwischen totaler Katastrophe, Lame Duck und einer demokratischen Frischzellenkur. Die Konstellation nach den Wahlen lässt sich in viele Richtungen interpretieren. Fakt ist, Frankreich muss sich neu sortieren. Unsere Korrespondentin in Paris, Stephanie Markert, hat Reaktionen eingefangen.
Ingouvernable, unregierbar, titelt heute Le Parisien. Dazu druckt die Tageszeitung einen düpiert guckenden Präsidenten. Ist Macrons zweite Amtszeit schon vorbei, fragen die Nachrichtensender. Der Politologe Dominique Regnier bestätigt.
C'est une situation de quasi-ingouvernabilité.
Es ist eine Situation der quasi Nichtregierbarkeit entstanden. Bekommt Macron eine Koalition hin? Das ist sehr kompliziert. Jetzt, wo Frankreich wirtschaftlich mit steigenden Zinsen konfrontiert ist, was neue Sparmaßnahmen im Haushalt erfordert. Die Franzosen erwarten wegen des Kaufkraftverlusts weitere staatliche Hilfen, die er vielleicht nicht geben kann. Ich befürchte sehr die Kombination von fehlender Mehrheit und Unruhe im Parlament und dazu Unruhen auf der Straße. Das kann eine Krise des ganzen Systems werden. Das Präsidentenlager versucht, mit seiner nur einfachen Mehrheit kühlen Kopf zu bewahren und kündigt an, sich um Kaufkraft und Kompromisse zu kümmern. Alle politischen Kräfte sortieren sich neu, während die frisch gewählten Abgeordneten zu ersten administrativen Schritten in die Nationalversammlung kommen. Der rechtsextreme Rassemblement National von Marine Le Pen wird größte Oppositionspartei im Parlament. Er hat seine Mandate mehr als verzehnfacht.
Oui, nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit.
Ja, wir werden alles einfordern, was uns zusteht, sagt Marine Le Pen. Also den Vorsitz des Finanzausschusses natürlich und einen Vizepräsidentenposten. Unsere Fraktion wird keine Kompromisse eingehen, was die Mittel angeht, die ihr zugestanden werden, um die Franzosen verteidigen zu können. Zudem hat der RN die nötige Zahl an Mandaten, um künftig ein Misstrauensvotum einzubringen oder den Verfassungsrat anzurufen. Als Bündnis hat die linksgrüne Allianz NUP mehr Mandate als Marine Le Pen, aber nicht die einzelnen Parteien von LFI über Kommunisten, Sozialisten und Grüne. NUP hat bereits angekündigt, Premierministerin Born könne nach diesem Wahlergebnis nicht weiter regieren. Man werde am 5. Juli einen Misstrauensantrag einbringen. NUP-Sprecher Alexis Corbière.
Le présidentialisme est quasiment pulvérisé.
Das Präsidentenlager wird durch diese Wahl quasi pulverisiert. Die Assemblée Nationale ist zweifellos ein Spiegelbild, wie komplex unser Land politisch ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der 5. Republik ist der Präsident in der Nationalversammlung in der Minderheit. Ich glaube, dass daraus Konsequenzen gezogen werden müssen, denn Frau Born ist völlig disqualifiziert. Die Konservativen im Parlament wollen dem Antrag nicht folgen. Gemach, zwar schweigt der Präsident zu all dem, doch sein Minister Stanislas Guérini findet Worte. Angesichts der Ergebnisse haben sich die Franzosen für das Verhältniswahlrecht entschieden, vorgreifend sozusagen. Ja, wir sind in einer Situation, die heikler ist als vorher. Aber im Interesse des Landes müssen wir daraus etwas Positives machen. Dennoch, sagte eine Quelle im Präsidentenlager, man erlebe einen Albtraum.
Ja, das war ganz schön heiß am vergangenen Wochenende, vor allem im Süden und Südwesten. Da wurde die 30-Grad-Marke locker geknackt. Schön, wenn man draußen unterwegs war, vielleicht bei einer Open-Air-Veranstaltung oder im heimischen Garten. Weniger schön für den Wald. Wohin so heißes Wetter und so viel Trockenheit führen kann, haben wir in Brandenburg gesehen, wo es zu heftigen Waldbränden gekommen ist. Wie fit der Wald in Hessen ist, hat sich Rainer Janke mal angeschaut.
Die Morgensonne schimmert durch das dichte Laubdach, überall grünt und duftet es. Es ist ein idyllisches Bild hier im Kellerwald, doch es ist ein Bild, das trügt, denn so gesund und kräftig die Bäume hier auch aussehen, noch immer leiden sie unter den katastrophalen Trockensommern 2018 bis 2020.
Also es gab schon seit letztem Jahr eine deutliche Erholung, allerdings je nachdem, wo man ist und wenn die Witterung, die wir jetzt haben, die Hitze weiter anhält mit wenig Niederschlägen, dann kommen wir auch vom Waldbrand wieder in eine bedrohliche Lage.
Michael Hickmann ist der zuständige Förster hier im Revier. Der erfahrene Forstmann sieht vieles, was der Wanderer im Wald nicht sieht. Und er weiß, dass vor allem die kurzen, heftigen Niederschläge die Lage nicht verbessern.
Wenn in der kürzesten Zeit sehr viel Niederschlag kommt, dann fließt viel oberflächlich ab und wir kriegen nicht die tiefen Wirkungen, die wir eigentlich haben wollen. Denn in der richtigen Tiefe sind die Böden immer noch sehr trocken von den Jahren 2018 bis 2020.
Um das zu beweisen, greift sein Kollege Wolfgang Bauer kurzerhand zum Spaten. Auf einer kleinen Lichtung setzt er an und beginnt zu graben.
Mal zwei Spaten graben. Zunächst mal im Oberboden ordentlich viel Wasser. Aber wenn wir jetzt hier tiefer kommen, jetzt sind wir so auf 60 cm, ist das gerade mal noch so leicht randfeucht. Aber von richtig nassem Boden kann man nicht sprechen.
Und genau das ist das Problem. Die Wasserspeicher sind noch lange nicht wieder aufgefüllt. Und Hitzeperioden wie an diesem Wochenende schaden dem Wald und erhöhen die Waldbrandgefahr, ergänzt Michael Hickmann.
Man sollte sich nur wie immer vorsichtig verhalten. Rauchen ist völlig tabu in der jetzigen Zeit und offene Feuer so und so.
Und was tun, wenn man durch den Wald spaziert und plötzlich Rauch oder Feuer sieht?
Wenn man Feuer hat, dann wählt man die 112 und versucht natürlich so gut wie möglich zu beschreiben, wo es ist. Hilfreich ist, wir stehen auch hier an einem sogenannten Rettungspunkt am Waldeingang. Wenn man immer die Rettungspunkte, wenn man sich die merkt, dann kann man auf jeden Fall schon mal ganz gut alle Rettungsdienste sehr gut lotsen, als wenn man nur beschreibt, ich bin hier irgendwo mittendrin im Kellerwald.
Aber so weit sollte es am besten gar nicht erst kommen. Und so versuchen die hessischen Förster seit Jahren, den Wald an die sich ändernden klimatischen Bedingungen anzupassen. Das heißt, weniger Fichten, mehr hitzebeständige Bäume. An einer Schonung bleiben wir stehen. Hickmann zeigt auf eine Baumreihe vor mir.
Wir haben hier eine kleine Ecke, die besteht aus einer ungefähr 40-jährigen Roteiche. Das ist die amerikanische Roteiche, die ist von unseren Vorgängern hier gepflanzt worden. Und das ist auch eine Baumart, die im Rahmen des Klimawandels eine sehr stabile Baumart ist. Sie kann sehr gut Trockenheit und Hitze ab.
Und auch in Sachen Borkenkäfer sind die Förster in diesem Jahr optimistischer. Viel totes Holz ist aus dem Wald geschafft und dem Käfer damit Lebensraum entzogen worden.
In Bereichen, wo die Fichte noch weiterhin eine Zukunft hat, haben wir versucht, alles frisch befallene Holz aus dem Wald zu bringen. Also sind, bevor der Borkenkäfer sich vermehren konnte, das ganze Holz aus dem Wald gekommen.
Der Wald, er ist also auf den Sommer vorbereitet. Und doch hoffen die Förster auch so ein bisschen auf den Wettergott, sagt Michael Hickmann.
Also keine extreme Hitze. Und immer mal wieder, einmal in der Woche, ein schöner Landregen.
Hässliche Szenen vor einem Jahr in Augsburg. Polizisten wurden bespuckt und beleidigt, mit Flaschen und Stangen attackiert. Das sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Hat sich die Lage nun entspannt auf Augsburgs Partymeile oder kann das jederzeit wieder passieren? Andreas Herz hat sich umgehört.
Sie grüllen ACAB, All Cops are Bastards, alle Polizisten sind Bastarde. 200 bis 300 junge Leute haben sich rund um den Herkulesbrunnen in der Augsburger Maxstraße vor den Polizisten aufgebaut. Dann, es ist schon weit nach Mitternacht, fliegen Flaschen auf die Beamten. Sie werden in der ganzen Innenstadt beschimpft, bespuckt, getreten. Genau ein Jahr danach sitzen Calvin und Patrick auf den Stufen des Brunnens, scherzen, schauen in ihre Handys. Patrick hat die Nacht damals miterlebt.
Also es waren echt recht viele Menschen, vor allem hier in der Mitte und hier um den Brunnen herum. Da war ich damals noch mit meiner Freundin, da habe ich gesagt, das brauche ich nicht, dann können wir gleich gehen. Ich habe gewusst, das wird nicht gut ausgehen so.
Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pinsch hat danach die Zügel angezogen.
Aktuell gilt jetzt noch hier, das haben wir für diesen ersten Teil des Sommers gemacht, auch zum Jahrestag, ein Alkoholverbot und ein Glasflaschenverbot. Das wirkt auch. Man merkt, dass der Herkulesbrunnen zwar bevölkert ist, aber nicht mehr, sag ich mal, überalkoholisiert ist.
So sieht es der Ordnungsreferent. Doch was sagen die, die nachts hier unterwegs sind?
Es gab halt schon sehr viel Schlägereien und so Auseinandersetzungen. Und es ist jetzt halt absolut gar nicht mehr so. Überhaupt nicht.
Also dadurch, dass doch auch sehr viel gewalttechnisch passiert ist, glaube ich, sind die Leute mittlerweile auch einfach alle ruhiger oder auch vorsichtiger geworden durch das Ereignis.
Und die Corona-Maßnahmen sind weg. Die, das sagen alle Befragten, hätten den Druck im Kessel erhöht, der sich dann in der Gewaltnacht entladen hätte. Dieses Jahr ist es anders, sagt auch Augsburgs Ordnungsreferent. Keine Corona-Maßnahmen, die Clubs und Bars sind offen. Doch darauf allein will sich der Ordnungsreferent nicht verlassen. Gegen 20 junge Leute wurden für die Maxstraße Betretungsverbote erlassen.
Wo wir gesagt haben, in diesem Sommer darfst du den Bereich der Innenstadt, der Maximilianstraße, nicht zu bestimmten Uhrzeiten betreten.
Also dieser Sommer?
Dieser Sommer. Und das ist akzeptiert worden. Die sind alle bestandskräftig. Und das ist die richtige Maßnahme. Und ich glaube, die trifft auch punktuell die Täter. Das ist auch etwas, was pädagogisch spürbar ist.
Rund 30 Täter wurden inzwischen auch von der Justiz belangt. Mit Geldstrafen, Freizeitarrest, Bewährungsstrafen und Sozialkursen. Calvin kennt kennt einen der Verurteilten.
Die bereuen das natürlich, weil da kommen jetzt Geldstrafen hier hinzu in Tausenderhöhen und so. Das kann man sich natürlich sparen. Ne? Man muss halt davor ein bisschen überlegen, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. So. Und hat sich im Endeffekt nicht gelohnt. Ne?
So hoffen alle auf einen ruhigen Stadtsommer in der Friedensstadt Augsburg.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht. Achtung, ein Falschfahrer auf der B35 Germersheim Richtung Bretten. Zwischen dem Abzweig Neutrat und Bruchsal-Forst kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B35 Germersheim Bretten zwischen dem Abzweig Neutrat und Bruchsal-Forst, da ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte hier in beiden Richtungen. 23.25 Uhr.
Die ARD Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn. Dritter Tag bei den Schwimmweltmeisterschaften in Budapest. Zweite deutsche Medaille. Und zwar durch Anna Elend. Aus Budapest Lars Becker.
Nach Lukas Mertens ist auch Anna Elend aus dem Schatten von Doppelweltmeister und Olympiasieger Florian Welbrock geschwommen. Die 20-jährige US-Studentin aus Frankfurt holt über 100 Meter Brust die zweite Silbermedaille für den DSV in Budapest.
Hat mich super gefreut. Das Ziel war einfach nur ins Finale zu kommen und dann zu gucken, was geht. Und dabei ist eine Silbermedaille rausgekommen, deswegen freue ich mich wirklich.
Dabei hat es lange nicht nach dieser Medaille ausgesehen. Elend war schlecht gestartet, lag bei der Wende noch deutlich zurück, kämpfte sich dann auf der zweiten Bahn sukzessive heran und schlug schließlich 500stel nach der neuen Weltmeisterin, der erst 17-jährigen Italienerin Benedetta Pilato, als Zweite an.
Tatsächlich weiß ich gar nicht, dass ich jetzt Siebte rum bin. Ich habe nur gesehen, dass die rechts und links neben mir doch schon recht vorne waren nach der Wende. Und dann dachte ich mir so, jetzt muss ich mich doch ein bisschen beeilen.
Zuvor hatte Lukas Mertens mit einem Kraftakt Platz 7 im Finale über 200 Meter Freistil belegt. Am Vormittag war der WM-Zweite über 400 Meter noch erschöpft von seinen vielen Starts im Vorlauf über 800 Meter klar gescheitert.
Ich bin super zufrieden. Ich hätte am Vornherein schon gedacht, dass ich so schnell sein kann, aber es hat sich einfach sehr gut angefühlt während dem ganzen Rennen. Ich denke, so kann ich jetzt erstmal die 3 Tage Pause starten. Die brauche ich definitiv.
Lukas Matzerath hat mit erneuter persönlicher Bestzeit als Vierter das Finale über 50 Meter Brust erreicht und Isabel Gose steht am Dienstag im Endlauf über 200 Meter Freistil. US-Superstar Katie Ledecky holte sich über 1500 Meter Freistil ihr zweites Gold von Budapest und den insgesamt 17. WM-Titel der Karriere.
Und da sind wir schon beim nächsten Stichwort, Stichwort Karriere. Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat sein Karriereende bekannt gegeben. Der Augsburger macht Schluss, und zwar beim legendären Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Der 38-Jährige steht aber nicht im Hauptfeld, sondern muss erstmal durch die Qualifikation. Da kann jedes Spiel sein letztes sein. Aber sein Erstrundenmatch hat Kohlschreiber schon mal überstanden. Ina Kast berichtet.
Der ewige Kohlschreiber wollte sein anstehendes Karriereende nicht an die große Glocke hängen. Als er nun aber die erste Qualifikationsrunde in Wimbledon erfolgreich gemeistert hatte, hat der Augsburger ziemlich unspektakulär in einem Interview fast beiläufig gesagt, nach Wimbledon ist Schluss. Der Rechtshänder hat das deutsche Tennis mehr als 20 Jahre geprägt. Besonders seine einhändige Rückhand war für viele Fans eine Augenweide. Seinen größten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier schaffte der 38-Jährige im Jahr 2012 in Wimbledon, als er sich bis ins Viertelfinale spielte. Damit erreichte Kohlschreiber sein Karrierehoch. Er kletterte in der Tennis-Weltrangliste auf Platz 16. Der Augsburger gewann auf der ATP-Tour insgesamt 8 Turniere. Allein 3-mal hielt er beim Turnier in München die Trophäe in die Höhe.
Und inzwischen ist Kohlschreiber nur noch 230. der Weltrangliste. Aber vielleicht schafft er es nochmal ins Hauptfeld von Wimbledon. Dafür muss er in der Qualifikation noch 2 Matches gewinnen. In diesem Sommer mussten sich gleich 7 Fußball-Bundesligisten auf die Suche nach einem neuen Coach machen. Augsburg, Hoffenheim, Dortmund, Schalke, Gladbach, Hertha und Wolfsburg. Alle Vereine sind aber mittlerweile fündig geworden. Bei Hertha BSC heißt das neue Gesicht an der Seitenlinie Sandro Schwarz. Obwohl ein neues Gesicht ist er in der Bundesliga nicht. Er war früher unter anderem schon in Mainz tätig. Nun soll er die Hertha wieder in die Erfolgsspur führen und wie er das geplant hat, hat er bei seiner Vorstellung, ansatzweise verraten.
Ich bin ein großer Freund und das ist nicht nur was den Fußball betrifft, sondern ein sehr ordnungsliebender Mensch bin. Und ich bin der Überzeugung, dass eine gewisse Struktur, dass das Energie gibt und Vertrauen gibt.
Tja, mal schauen, wo der Weg unter Neutrainer Sandro Schwarz hinführt. Los geht's mit der neuen Bundesliga-Saison für die Hertha am 6. August und zwar direkt mit dem Stadtderby bei Union Berlin. Neben Schwarz wurden auch 2 weitere Trainer zum Wochenstart vorgestellt. Enrico Maaßen beim FC Augsburg und Niko Kovac beim VfL Wolfsburg. Und mehr dazu gibt's auch in der Sportschau-App oder auf sportschau.de.
Und soweit der Sport in der ARD-Infonacht von und mit Moritz Kühn.
Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Olaf Knapp. Mehrere EU-Staaten fordern neue Sanktionen gegen Russland. Wie Agenturen vom EU-Außenministertreffen berichten, sind darunter vor allem ost- und nordeuropäische Staaten. Viele Länder sprachen sich außerdem dafür aus, der Ukraine den Status einer EU-Beitrittskandidatin zu geben. Aus Brüssel, Stefan Überbach.
Die EU steht vor einem historischen Moment. Sie muss und will den Menschen in der Ukraine und in der Republik Moldau ein Zeichen der Hoffnung geben. Diese Erkenntnis hat sich offenbar auch bei den Skeptikern inzwischen durchgesetzt, wie etwa in den Niederlanden. Einig scheint sich die EU auch darin zu sein, dass die Verleihung des Kandidatenstatus vor allem eine symbolische Geste ist. Bis die Ukraine und Moldau tatsächlich Teil der Europäischen Union werden können, dürfte es nämlich noch Jahre dauern, wenn nicht Jahrzehnte. Denn der Beitritt ist an durchgreifende Reformen geknüpft, etwa in Sachen Korruptionsbekämpfung, Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit.
In Israel will die Regierungskoalition das Parlament auflösen. Das Land steht damit vor Neuwahlen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Es werden die 5. Wahlen in 3,5 Jahren sein. Sie werden voraussichtlich am 25. Oktober stattfinden. Am Morgen hatte die von Ex-Premier Benjamin Netanyahu angeführte Likud-Partei einen Antrag auf Auflösung des Parlaments in die Knesset eingebracht. Dieser Abstimmung wollte die Regierungskoalition offenbar zuvorkommen. Die Regierung ist seit etwas mehr als einem Jahr im Amt. Sie wurde von einem 8-Parteien-Bündnis getragen, an dem nicht nur Politiker des rechten und linken Lagers beteiligt waren, sondern auch eine Partei, die die Interessen der arabischen Israelis vertritt.
Die Lufthansa wird womöglich weitere Flüge absagen. Das hat Konzernchef Spohr angekündigt. Wann die Entscheidungen fallen, ist noch unklar. Allein für Juli haben die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings mehr als 1.000 Flüge in Deutschland und Europa gestrichen. Grund ist fehlendes Personal. Der britische Billigflieger EasyJet streicht bis August am Berliner Flughafen rund 1.000 Flüge. Weitere Ausfälle sind möglich. Bei einem schweren Unwetter in Oberbayern ist ein Mensch ums Leben gekommen. In und um Moosburg an der Isar nördlich von München wurde laut Polizei außerdem eine Person verletzt. Eine weitere wird noch vermisst. In der Region im Landkreis Freising hatte es zuvor schwere Gewitter, Starkregen und Hagel gegeben. Über konkrete Schäden ist noch nichts bekannt. Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld vor Überflutungen, entwurzelten Bäumen und Dachschäden gewarnt. Das Wetter in Deutschland. Ostwärts abziehende und nachlassende Schauer und Gewitter. Dahinter ist es aufgelockert und oftmals klar und trocken. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tage viel Sonnenschein, im späteren Tagesverlauf im Südwesten vereinzelt Schauer und teils kräftige Gewitter bei maximal 18 bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 11:35 gilt immer noch die Falschfahrermeldung auf der B35 Germersheim Richtung Bretten. Achtung hier, zwischen dem Abzweig Neutath und Bruchsal-Forst kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie hier nicht. Auf der B35 Germersheim Bretten zwischen dem Abzweig Neutath und Bruchsal-Forst. Hier ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Vorsicht bitte auch in beiden Richtungen auf der A4 Aachen-Köln zwischen Aachen-Laurensberg und Zentrum. Hier sind Personen auf der Fahrbahn. Autobahn 3 Köln Richtung Frankfurt. Im Mönchhof-Dreieck ist die Überleitung zur A67 Richtung Darmstadt wegen Bergungsarbeiten derzeit gesperrt. Die A9 Nürnberg Richtung München ist zwischen dem Kreuz Nürnberg-Ost und dem Dreieck Nürnberg-Feucht wegen Bergungsarbeiten noch die ganze Nacht bis voraussichtlich 4 Uhr gesperrt, weil auch die A73 am Dreieck Nürnberg-Feucht gesperrt ist. Umfahren Sie die A9 Richtung München bitte auf der A6 bis zum Kreuz Nürnberg-Süd. Von dort dann auf die A73 bis Wendelstein und ab da weiter auf der Staatsstraße bis Allersberg. Oder, wenn möglich, umfahren Sie die A9 bereits ab dem Kreuz Nürnberg. Die A57 Köln Richtung Krefeld ist zwischen Köln-Korweiler und Worringen wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr morgen früh gesperrt. Die A71 Richtung Sangershausen ist zwischen Kölleda und Heldrungen wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Schmücke bis ca. 6 Uhr gesperrt. Es gibt hier eine Umleitung für Sie, fahren Sie über die U39. Die A96 Lindau Richtung München ist im Tunnel Herfatz in beiden Richtungen bis etwa 5 Uhr gesperrt. Dann Berlin, A100 Stadtring Richtung Wedding und die A111 Richtung Oranienburg zwischen Schmargendorf und Heckerdamm ist die Fahrbahn bis 5 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt. Die B14 Pilsen-Nürnberg ist in Höhe der A9 Lauf-Hersbruck nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Die B289 ist zwischen Münchberg und Sauerhof nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Und dann noch die B294. Freudenstadt Richtung Haslach. Da ist der Reuterberg-Tunnel in beiden Richtungen wegen technischer Probleme gesperrt. Das war's für den Moment. Ich wünsche Ihnen eine gute und sichere Fahrt durch diese Montagnacht.
Die ARD-Infonacht.
Mit Thorsten Iffland, schönen guten Abend. Sie hat Deutsche unter anderem als Kartoffeln bezeichnet und auch sonst regelmäßig für Ärger gesorgt. Ferda Ataman, die scharfzüngige Kolumnistin, soll neue Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes werden. Das hat das Kabinett kürzlich vorgeschlagen. Diese Personalie stößt allerdings auf gemischte Gefühle. Juliane Neubauer hat mit Befürworterinnen und Gegnern dieser Personalentscheidung gesprochen.
Wer noch nicht weiß, wer Ferda Ataman ist, der gibt ihren Namen in eine Suchmaschine ein. Also Ferda Ataman Tweets vervollständigt die Suchmaschine. Gelöschte Tweets aus den letzten Jahren werden angezeigt, denn das Internet vergisst nicht. Diese Tweets werden jetzt gegen die designierte Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes genutzt.
Wenn ich noch einmal Cem Özdemir höre, schmeiße ich meine Glotze aus dem Fenster. Liebe KollegInnen, bitte lernt endlich, wie man Cem Özdemir ausspricht. Cem Özdemir mit stimmhaften S wie bei Sonne. Nicht schwer und respektvoll.
Schimpfte sie zum Beispiel im November 2018 gegen Medienvertreter, die es nicht schafften, den Namen des grünen Top-Politikers richtig auszusprechen. Solche und ähnliche spitze Tweets hat sie vor kurzem gelöscht. Die deutsch-türkische Bestseller-Autorin Kübra Gümsey sieht hierin einen klugen Schachzug.
Und ich würde auch das Löschen dieser Tweets so interpretieren, dass sie ja damit auch einen neuen Ton jetzt anschlägt, weil sie eine neue Rolle hat. Genauso wie wir alle, je nachdem, welche Rollen wir haben und Funktionen wir haben, auch einen anderen Ton ansetzt. Eigentlich kann man sie nur dafür loben, dass sie nun sich auch verabschiedet von dem Ton der Vergangenheit.
Wer seine Tweets für ein neues Amt löschen müsse, sei ganz sicher nicht die richtige Person für die Antidiskriminierungsstelle, findet die Juristin und Gründerin einer liberalen Moschee, Seyran Atış aus Berlin. Sie schätze Ataman als diskriminierend ein. Vor über 10 Jahren beschrieb die Journalistin Ataman Atış als Kronzeugin der Islamkritik. Damals fühlte Atış sich dadurch in eine Schublade gesteckt. Doch das sei noch nicht mal der Beginn ihrer Abneigung gegenüber Ataman gewesen, erklärt Atış.
Meine Ablehnung ist weiter zurückliegend. Ich finde es nicht in Ordnung, Deutsche als Kartoffeln zu bezeichnen.
Atış wünscht für dieses Amt eine Person, die weniger polarisiere, sagt sie. Ähnlich sieht es Christian Hirte, CDU-Landesvorsitzender von Thüringen. Ataman habe sich selbst für dieses Amt disqualifiziert.
Wer also von sich aus polemisiert, polarisiert und spaltet, selbst von Migrantenverbänden als Spalterin bezeichnet wird, der kann nicht glaubwürdig gegen Hass und Diskriminierung einstehen.
Kübra Gümsey hat die publizistische Arbeit ihrer Kollegin über viele Jahre beobachtet. Dass all ihr Wirken auf wenige spitzzüngige Tweets reduziert wird, versteht sie nicht. Ferda Ataman hat Reden für Armin Laschet geschrieben, gründete den Verein Neue Deutsche Medienmacher und hat sich als Sprachrohr für Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland engagiert.
Frau Ataman hat jahrzehntelang gewirkt. Und ihre Arbeit kann man weder auf kleine Tweets reduzieren, noch, finde ich, sind diese Tweets so skandalös, wie nun das Ganze versucht wird zu zeichnen.
Das Bundeskabinett hat die Kritik bisher noch nicht öffentlich kommentiert.
Hier ist nochmal der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Es gibt da eine Entwarnung auf der B35 Germersheim-Bretten. Da ist kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen Neutath und Bruchsal.
Wirtschaft.
Ja, ist der Bitcoin tot oder sind das jetzt Schnäppchenkurse? Starke Schwankungen bei Kryptowährungen ist man ja gewöhnt, aber was sich am Wochenende bei Bitcoin und Co. abgespielt hat, das lässt bei vielen dann doch die Alarmglocken schrillen. Am vergangenen Samstag hat der Bitcoin an einem Tag rund 14% verloren, rauschte deutlich unter die Marke von $20.000. Von einem Crash ist die Rede, von einem massiven Vertrauensverlust. Schließlich hat die Kryptowährung seit Jahresbeginn schon mehr als 60% an Wert eingebüßt. Wohin geht die Reise? Konstantin Röse.
Eigentlich sollte es für den US-Rapper Jay-Z und Twitter-Gründer Jack Dorsey ein großer Auftritt werden. Sie wollten ärmeren Menschen im New Yorker Stadtteil Brooklyn eigentlich kostenlose Bitcoin-Kurse spendieren, um über das Thema aufzuklären und Wissen zu vermitteln. Doch nach diesem Wochenende dürfte das Interesse nicht mehr allzu groß sein. Die größte und älteste Kryptowährung Bitcoin stürzte um bis zu 14% auf unter 18.000 US-Dollar ab und erreichte den tiefsten Stand seit Ende 2020. Dabei spielen die Sorgen an den Finanzmärkten insgesamt eine wichtige Rolle, sagt Sören Hettler, Analyst bei der DZ Bank.
Das sind mehrere Baustellen, die hier zusammenkommen. Zum einen die deutlich restriktiver auftretenden Zentralbanken, die klargemacht haben, dass sie gegen die hohen Inflationsraten vorgehen werden, und zwar mit Entschlossenheit und höheren Leitzinsen. Das ist ein Punkt, der dem Kryptomarkt zu schaffen macht.
Privatanleger und große Investoren ziehen ihr Geld aus Kryptowährungen ab, weil damit risikoärmere Investments, wie zum Beispiel Anleihen, wieder interessanter werden. Doch die Abwärtsspirale von Bitcoin, Ethereum und Co. ist auch hausgemacht. Da ist zum Beispiel Celsius Network, eine Art Bank, die auch Kryptowährungskredite vergibt und hohe Renditen verspricht. Aus Sorge vor einer finanziellen Schieflage musste Celsius den Zahlungsverkehr vergangene Woche aber einfrieren. Überweisen, umtauschen oder auszahlen von Währungen ist seither nicht mehr möglich. Ein herber Vertrauensverlust.
Hi everybody. While we navigate some very difficult challenges.
Man steuere jetzt durch große Herausforderungen, heißt es vom Celsius-Chef Alex Mashinsky in einem kurzen Video. Man wolle jetzt Liquidität stabilisieren. Die Community beruhigt das in den sozialen Netzwerken kaum. Sogar der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht SEC ruft Anleger zu mehr Skepsis auf. Für Professor Volker Brühl vom Center for Financial Studies an der Uni Frankfurt zeigt der Fall Celsius:
Das Problem liegt eher an der mangelnden Regulierung und Aufsicht. Denn die Transparenz, das sieht man, und auch das Thema Anlegerschutz greift eben bei solchen Plattformen entweder gar nicht oder nur teilweise. Und das merken jetzt die Investoren.
Allein seit Anfang des Jahres hat der Bitcoin mehr als 60% seines Wertes verloren. Ethereum, die zweitgrößte Währung, sogar mehr als 70%. Für Turbulenzen sorgte auch der jüngste Crash des Kryptoprojekts Terra Luna. Ein Coin, der eigentlich besser vor Risiken schützen sollte. In der Praxis funktionierte das nicht. Immer wieder gibt es in der Kryptowelt große Ausschläge nach oben und unten. Professor Volker Brühl schließt eine längere Abwärtsspirale bei Bitcoin und Co. derzeit nicht aus.
Dieser Trend kann eigentlich nur dann durchbrochen werden, wenn viele Investoren der Auffassung sind, dass die Währungen jetzt einen gewissen Bodensatz erreicht haben, dass sie fundamental unterbewertet sind und so weiter, sodass eben mehr Kaufinteresse entsteht.
Die hohen Verluste haben jetzt schon schmerzhafte Auswirkungen, nicht nur für Privatanleger. Ein Hedgefonds aus Singapur erwägt einen Notverkauf von Unternehmensanteilen. Viel gefährlicher ist der Crash bei Kryptowährungen allerdings für El Salvador. Das arme mittelamerikanische Land hat den Bitcoin vor Monaten neben dem Dollar zu seiner Landeswährung gemacht und groß investiert. Das könnte aber jetzt zu großen Problemen führen.
Konstantin Röse über den Crash am Kryptomarkt. Rund 4 Monate dauert der Krieg in der Ukraine nun schon und fast genauso lange leben inzwischen ukrainische Flüchtlinge bei uns. Meistens sind es Frauen und Kinder. Da ein Ende der Kämpfe nicht absehbar ist, hat das bayerische Kultusministerium nun gesagt, wie es mit den Kindern und Jugendlichen in Bayern weitergehen soll. Florian Falzeder.
Künftig sollen die ukrainischen Schülerinnen und Schüler am Regelunterricht teilnehmen. Dieses Ziel hat Kultusminister Piazzolo am Mittag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. An den Grundschulen ist das bereits für alle Kinder geplant. Zusätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler Deutschkurse bekommen. An weiterführenden Schulen werden sogenannte Brückenklassen eingerichtet, mit Fokus auf intensiven Deutschunterricht. Geplant sind 10 Wochenstunden. Nach Beratung mit der Schule sollen die Kinder und Jugendlichen dann in den Regelunterricht wechseln können. Bayerisches Kultus- und Finanzministerium planen insgesamt 1620 zusätzliche Lehrerstellen. Diese zu besetzen werde aber eine Herausforderung, so Piazzolo, der insbesondere Studierende, Pensionierte und aus der Ukraine geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer für den Einsatz gewinnen will. In Bayerns Schulen sind seit Kriegsbeginn knapp 25.000 ukrainische Kinder und Jugendliche angekommen. Das Ministerium rechnet aber mit deutlich mehr jungen Menschen, mindestens mit 35.000.
Die Zeit, es ist 23.45 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Blood and Honor, das ist der Name eines verbotenen Neonazi-Netzwerks. In München hat nun ein Prozess dagegen begonnen. 10 Angeklagte aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen müssen sich vor dem Landgericht verantworten. Es geht um Verstöße gegen das Vereinigungsverbot, Volksverhetzung, das Verwenden von Symbolen verfassungswidriger Organisationen und die Produktion von CDs mit Neonazi-Musik. Thies Maaßen.
10 Männer sind vor dem Münchner Landgericht angeklagt, der älteste knapp 50, der jüngste knapp über 30. Einige erscheinen auf den ersten Blick harmlos bis bieder, anderen sieht man die politische Einstellung schon von Weitem an. Kahlgeschoren, Arme, Hände und Hals mit einschlägigen Tattoos verziert, einer trägt das Kapuzenshirt einer Marke, die bei Neonazis beliebt ist. Die Angeklagten sollen der Neonazi-Organisation Blood and Honor angehört haben. Das internationale Netzwerk ist darauf spezialisiert, braune Musik in Umlauf zu bringen und mit dem Geld die Neonazi-Szene zu finanzieren, wird aber auch mit zahlreichen Gewalttaten und Terror in Verbindung gebracht. In Deutschland ist Blood and Honor seit dem Jahr 2000 verboten. Die Angeklagten sollen versucht haben, das Netzwerk ab 2016 wiederzubeleben, bis im Dezember 2018 Polizei und Staatsanwaltschaft zuschlugen mit einer bundesweiten Razzia, sagt der Fachjournalist Julian Feldmann, der für die ARD die rechte Szene beobachtet.
Dass das aufgeflogen ist, ist, glaube ich, tatsächlich ein kleiner Erfolg der Sicherheitsbehörden. Die Gruppe ist an sich auch relativ konspirativ vorgegangen und hat CDs produziert und eine größere Produktion hat dann sozusagen die Polizei rechtzeitig noch beschlagnahmen können.
Dass das Netzwerk so früh aufgeflogen ist, könnte jetzt dazu führen, dass die Angeklagten vergleichsweise glimpflich davonkommen. Schon am ersten Verhandlungstag zeichnete sich ab, dass ein Großteil bereit ist, ein Geständnis abzulegen gegen einen Straferlass. Und die Staatsanwaltschaft machte deutlich, dass sie durchaus bereit ist, sich auf solche Deals einzulassen. Klaus Ruland ist Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München.
Das ist ein normales Vorgehen, auch in vielen Prozessen, gerade mit vielen Angeklagten. Im Falle eines vollumfänglichen, von Reue getragenen Geständnisses ist jetzt eine auch in der StPO vorgesehene Möglichkeit.
Die sogenannten Rädelsführer müssten allerdings in jedem Fall mit Freiheitsstrafen rechnen, auch wenn diese auf Bewährung ausgesetzt werden könnten. Dazu gehören insbesondere der mutmaßliche Deutschlandchef von Blood and Honor sowie die sogenannten Sektionschefs für Baden-Württemberg und Bayern. Aber auch der mehrfach vorbestrafte Angeklagte Stanley R. Er ist eine der bekanntesten Figuren der deutschen Neonazi-Szene und soll Chef der ebenfalls verbotenen Neonazi-Gruppe Combat 18 sein, übersetzt etwa Kampftruppe Adolf Hitler. Rechtsextremismus-Experte Julian Feldmann.
Gegen Stanley R. und 20 weitere läuft beim Generalbundesanwalt ein Verfahren wegen der Fortführung der inzwischen verbotenen Vereinigung Combat 18 Deutschland. Ich glaube, das ist grundsätzlich so ein bisschen das Problem bei diesen Vereinigungsdelikten. Das ist im Nachweis, glaube ich, relativ schwierig.
Und lange haben die Sicherheitsbehörden bei solchen Delikten auch viel zu wenig hingeschaut. Laut Experten haben Strukturen von Blood and Honor vielerorts auch nach dem Verbot weiter existiert. Die meisten Gruppen haben allerdings nicht so unverhohlen agiert wie die 10 Angeklagten im Münchner Prozess.
Dass sie offiziell sich selber das Label Blood and Honor gegeben haben und auch mit einem Hakenkreuz auf ihrer CD sozusagen umgegangen sind, spricht natürlich auch ein Stück weit dafür, dass sich auch Teile der gewaltbereiten Neonazi-Szene sehr sicher fühlen, auch vor den Strafverfolgungsbehörden. Andere Neonazis stellen sich vielleicht nicht so blöd an und dann ist es im Zweifel legal.
Dass von den Angeklagten im Münchner Prozess am Ende jemand ins Gefängnis muss, erscheint nach dem ersten Verhandlungstag eher unwahrscheinlich. Die Staatsanwaltschaft will ihnen bis zum nächsten Verhandlungstag Anfang Juli konkrete Angebote für einen Straferlass im Falle eines Geständnisses machen. Dann entfiele eine aufwendige Beweisaufnahme, so Gerichtssprecher Florian Gliwitzki.
Ein Großteil der Beweisaufnahme wäre ja das Verlesen von Schriftstücken gewesen, auch das, was an Chatprotokollen vorhanden ist. Wenn die Angeklagten das natürlich zugeben und näher erläutern, was da genau gesprochen worden ist, dann kürzt das natürlich eine aufwendige Beweisaufnahme ab.
Gut möglich also, dass der Prozess, der eigentlich bis Oktober angesetzt war, schon im Juli zu Ende geht.
Im Judentum gibt es die Kaschut. Das sind Speisevorschriften, die die Tora vorgibt. Was nach den Regeln der Tora gegessen werden darf, nennt man Koscher. Was nicht gegessen werden darf, Trefe. Hintergrund ist weniger die Hygiene oder Ähnliches. Die Einhaltung bedeutet für religiöse Juden eher, den Alltag zu heiligen und bewusst zu leben. Im Staatsweingut in Weinsberg soll jetzt ein koscherer Wein produziert werden. Der erste in Baden-Württemberg. Raphael Moos hat mit dem Kellereichef gesprochen und stellt uns das Gemeinschaftsprojekt vor.
Simon Bachmann vom Staatsweingut in Weinsberg musste man nicht lange bitten, als das Ministerium für ländlichen Raum in Stuttgart mit dem Vorschlag kam, hier in einem Pilotprojekt koscheren Wein zu produzieren. Aber was genau ist denn das Besondere daran?
Also koscherer Wein ist im Endeffekt nichts anderes wie der normale Wein, nur dass der Wein in der Produktion ein bisschen speziell behandelt wird. In unserem Fall stellen die jüdischen Glaubensgemeinschaften Personen, die im Endeffekt auf unsere Anweisung hin die Arbeiten durchführen. Dann natürlich, klar, die Weine dürfen nicht mit tierischen Produkten versetzt sein, also es ist ein veganes Produkt. Und der Wein wird, bevor er in die Flasche kommt, einmal gekocht, um dort sicherzustellen, dass der Wein auch koscher bleibt.
Die staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Obst- und Weinbau ist der zentrale Bildungsstandort in Baden-Württemberg beim Thema Wein. Die Erfahrungen, die in dem Projekt gesammelt werden, sollen später in die Lehre einfließen.
Und ich denke, das ist zentral, dass wir Wissen praktisch uns erarbeiten und dann halt auch weitergeben an unsere Weintechnologie-Management-Studierende und an unsere Techniker und Wirtschafter.
Am Geschmack soll man den koscheren Wein nicht erkennen können.
Ich denke, wenn man das technologisch gut macht, also die Technologien sind da, also eine Pasteurisation, Temperatur und Zeit sehr gut abstimmt, wird es ein genauso leckerer Wein wie ein Wein, der nicht koscher ist. Und das ist auch das Ziel. Wir wollen ganz klar neben einem koscheren Wein einfach auch einen leckeren Wein produzieren.
Aus dem Jahrgang 2022 soll ein weißer und ein roter Wein produziert werden. Heißt, im nächsten Frühjahr wird der Weißwein, im Herbst der Rotwein auf den Flaschen sein. Es wird ihn in den jüdischen Glaubensgemeinschaften, aber auch im Musterbetrieb in Weinsberg geben. Eine Art religiöses Siegel hat der Wein auch.
Der Herr Landesrabbiner Flomenmann und der Rabbiner Puschkin aus Stuttgart, die die Glaubensgemeinschaften im Endeffekt in Baden-Württemberg halt davon widerspiegeln, werden das Ganze zertifizieren. Also wenn man so will, ist es eine Baden-Württemberg-interne Sache. Und das ist das Besondere an dem Projekt, dass da so viele Seiten im Endeffekt in der Breite einfach daran arbeiten.
Am Anfang des Projekts sind nur mehrere tausend Flaschen geplant. Längerfristig soll es den koscheren Wein aber jedes Jahr geben. Und er soll das bestehende Sortiment in Weinsberg erweitern.
Kultur. Vor knapp 30 Jahren stirbte Nene Cherry, die internationale Popmusikszene. Manchild oder Seven Seconds waren zum Beispiel internationale Hits. Nach einer langen Pause ist Nene Cherry seit 2014 wieder aktiv. Seitdem sind einige Studioalben erschienen. Nun folgt mit The Versions ein besonderes Projekt, bei dem Nene Cherry mit anderen Musikerinnen und Musikern ihre Lieder neu aufgenommen hat.
Lang ist's her und klingt doch vertraut.
It's really interesting to be able to work with other people and to kind of make that journey.
Teamwork fand sie immer spannend Um den gemeinsamen musikalischen Trip ging es Nini Sherry bereits im Frühjahr 1997.
Listen to that little girl. I think that, you know, left to my own devices, I feel like that I'm definitely a collaborator.
Hör dir dieses kleine Mädchen an, lacht die inzwischen 58-Jährige, ein Vierteljahrhundert später. Die Stieftochter der Jazzlegende Don Cherry hat im Juni 22 ihre Meinung keineswegs geändert. Bestes Beispiel, ihr neues Album voller Neuaufnahmen und Kooperation The Versions.
Do it as a female-led project. Women who are quite strong individuals, whose music I love and who literally come like medicine for me.
Ein Projekt geführt von starken Frauen, so ihr Plan. 10 Songs mit angesagten Künstlerinnen, deren Musik sie selbst liebe und eine Verbindung bestehe. Nini Sherry, Klassiker wie Buffalo Stance, hier in der Version von Robin und Marpei, klingen auf The Versions erfrischend neu und anders. Für die gebürtige Schwedin sind sämtliche 10 Songs die reinste Medizin.
That's why I think it was like really interesting to actually get other people to do the songs, to retell the stories.
Für Nini überhaupt der Grund, die Tracks von anderen neu erzählen zu lassen. Entspannt, intensiv, vielseitig, fordernd. The Versions ist ein spannendes Unterfangen. Egal ob Manchild, interpretiert von Sia, oder Anonis Version von Woman. Der Kern wie Spirit des Originals ist weiterhin deutlich hörbar. Ein großes Plus. Von Buddy X und Manchild liegen sogar 2 Fassungen vor. Das Hit-Duett 7 Seconds mit Yosun Dur fehlt.
I think people are a bit scared of remaking it.
Bisher traute sich noch niemand an 7 Seconds richtig ran, gibt Nini zu.
But I'm hoping that we can get some, have an idea that might do it as a bonus track.
Sie hofft inständig, in Kürze eine passende Bearbeitung von 7 Seconds zu erhalten, vielleicht als Bonustrack. Das wäre sicherlich das i-Tüpfelchen. Doch auch so bleibt The Versions eine äußerst hörenswerte Kollektion mit Interpretation ihrer Klassiker. Für Nini Sherry sogar eine Inspiration, denn bald soll es neue Songs von ihr geben, plus Tour im kommenden Jahr.
Boys, boys, wrapped around a finger. When they're gone, she blows them kisses on the wind.
Thomas Steinberg über das neue Album und neue Aufnahmen von Nini Sherry.
Standpunkte. Meinungen aus deutschen Medien.
Kohle statt Gas zur Stromerzeugung, die Speicher schneller auffüllen. Das sind 2 zentrale Maßnahmen, mit denen Bundeswirtschaftsminister Habeck auf gesenkte Gaslieferungen aus Russland reagieren will. Der Wiesbadener Kurier schreibt dazu:
Das Ziel des idealerweise vorgezogenen Kohleausstiegs auf das Jahr 2030 wird zwar nicht einkassiert, aber vorerst werden die Dreckschleudern wieder aus der Reserve geholt. Von einem grünen Minister. Denn die Alternativen sind rar gesät. Die Verlängerung der Laufzeiten der 3 noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke ist für diesen Krisenwinter keine ernstzunehmende Option. Die Betreiber der Meiler verweisen auf organisatorische, personelle und technische Hindernisse. Ohnehin ist die Entsorgung des Atommülls noch immer nicht geklärt.
Die Frankfurter Neue Presse blickt auf Forderungen aus den Reihen von CDU und CSU.
Die Union drängt auf eine Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke. Brennstäbe zu besorgen sei kein Problem. Die Regierung hingegen beteuert, das sei kurzfristig nicht möglich. Doch die Ampelparteien sind sich in dieser heiklen Frage selbst uneinig und werden nicht umhin kommen, das Thema nochmal dringlich zu prüfen. Um dem Diktator in Moskau die Stirn zu bieten, ist es geboten, die politischen Kräfte zu bündeln, anstatt sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Auch die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder meint, Deutschland müsse alle Alternativen zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung prüfen.
Weder Windräder noch Solarfelder werden binnen Monaten gebaut. Mit Kohle hergestellter Strom kann verlässlich und vergleichsweise günstig erzeugt werden. Braunkohle, etwa aus der Lausitz, verwerten Unternehmen komplett in der Bundesrepublik. Die veränderte Weltlage lässt den von hehren Klimaschutzwünschen getriebenen Totalverzicht auf Kohle oder Atomkraft nicht so zügig zu, wie Grüne, SPD und manche FDP-Politiker in der Bundesregierung meinen.
Die Oldenburgische Volkszeitung aus Vechta kommentiert:
Der Ukraine-Krieg zwingt den grünen Bundeswirtschaftsminister zu schmerzhaften Kompromissen. Dass ausgerechnet er den Anteil von Kohle an der Stromgewinnung herauffahren würde, hätte sich der grüne Habeck sicher nicht träumen lassen. Und doch ist Häme fehl am Platz. Die Fehler der Vergangenheit hat Habeck nicht zu verantworten. Er muss ausbaden, was die Regierungen zuvor dem Land angetan haben. Sie führten es offenen Auges immer tiefer in die Energieabhängigkeit von Putin-Russland.
Und das waren Standpunkte, Meinungen aus deutschen Medien, zusammengestellt von Gisela Former. Und die Energiesparpläne der Bundesregierung sind auch Thema gleich nach den Nachrichten um Mitternacht hier in der ARD-Infonacht. Dann hören wir, was die chemische Industrie auf Habecks Energiesparpläne zu sagen hat.
Nachrichten mit Magdalena Dietz. Guten Abend. Die IG Metall will bei der nächsten Tarifrunde 7-8% mehr Geld für die fast 4 Millionen Beschäftigten fordern. Eine entsprechende Empfehlung hat der Gewerkschaftsvorstand in Frankfurt beschlossen. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann für WDR aktuell.
Der erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, begründete die Forderung unter anderem mit der höchsten Inflation seit über 40 Jahren. Während der Corona-Pandemie sei es vor allem darum gegangen, Arbeitsplätze zu erhalten. Jetzt bräuchten die knapp 4 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie spürbar mehr Geld. Sollte sich die Lage durch den Krieg in der Ukraine weiter verschärfen, sei die Gewerkschaft bereit, ihre Tarifforderungen noch einmal anzupassen. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall wirft der Gewerkschaft vor, die Lage schönzureden. Schon jetzt sei ein Fünftel der Betriebe existenziell gefährdet.
Angesichts der Energiekrise wegen des Ukraine-Kriegs geht die Diskussion über eine längere Laufzeit für die letzten 3 Atomkraftwerke in Deutschland weiter. CSU-Chef Söder hat das wieder gefordert, wie er sagte, aus energiepolitischer Vernunft. Grünen-Chef Nuripur hat dagegen das AKW aus verteidigt. Söders Forderung sei ideologisch und hanebüchen. Wegen Hasskommentaren im Netz hat es in NRW 15 Razzien gegeben. Die Durchsuchungen waren Teil einer bundesweiten Aktion gegen Hassrede, mit der im Internet die Tötung 2 Polizisten bei Kusel in Rheinland-Pfalz unter anderem bejubelt wurde. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder beginnt am Vormittag. Über Bayern sind schwere Unwetter gezogen. Im Landkreis Freising bei München ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen. Eine Sprecherin sagte am Abend, dass außerdem ein Mensch schwer verletzt wurde und einer vermisst wird. In tausenden Haushalten fiel der Strom aus. Außerdem wurde der Zugverkehr in der betroffenen Region in Bayern gestoppt.
WDR aktuell aus der Region.
In Bad Honnef bei Bonn ist bei Sanierungsarbeiten an der Brücke zur Insel Grafenwerth eine sogenannte Zeitkapsel gefunden worden. Jetzt wurde die Botschaft aus der Vergangenheit geöffnet. Aus Bad Honnef, Jürg Sauerwein für WDR aktuell.
Wie eine Rohrpost hatte das mehr als 100 Jahre alte Kupferrohr hier in der Brücke hinter einer Metalltafel geschlummert. Obwohl die Zeitkapsel verschlossen war, haben die Hochwasser ihre Spuren hinterlassen. Im Inneren des Rohres fand ein Restaurator unter anderem eine klatschnasse Ausgabe der Kölnischen Zeitung von 1915, also aus dem Ersten Weltkrieg. Außerdem lagen in der Zeitkapsel auch Silbermünzen und eine Urkunde zur Fertigstellung der Brücke.
Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht bleibt es meist klar und es kühlt auf 11-8 Grad ab. In manchen Tälern der Eifel und des Sauerlandes bis 3 Grad. Der Dienstag bringt zuerst viel Sonne. Ab dem Mittag gibt es mehr Wolken. Regen gibt es aber höchstens vereinzelt Richtung Eifel. Herford kommt auf maximal 22 Grad, Münster auf 23 und Rheine auf 24. Am Mittwoch gibt es in der Nacht einzelne Schauer. Tagsüber ist es meist sonnig bei bis zu 30 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 3 Minuten nach Mitternacht, Vorsicht bitte auf der A3. Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Frankfurt am Main Flughafen und Kelsterbach befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle.
Vorsicht bitte auch auf der A6 Mannheim Richtung Heilbronn. Im Kreuz Walldorf steht ein defektes Fahrzeug. Nochmal die A6, Vorsicht bitte hier, Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Sinsheim, Steinsfurt und Bad Rappenau. Hier liegen Plastikteile. Und wieder die A6, bitte Vorsicht zwischen Lichtenau und Ansbach. Das ist die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn. Hier steht ein defekter LKW. Und nochmal Vorsicht bitte auf der A95 Garmisch-Partenkirchen Richtung München zwischen Penzberg, Iffeldorf und Seeshaupt. Hier liegt ein Reh. Die A9 Nürnberg Richtung München ist zwischen dem Kreuz Nürnberg Ost und dem Dreieck Nürnberg Feucht wegen Bergungsarbeiten noch bis voraussichtlich 4 Uhr gesperrt. Inzwischen gibt es eine Umleitung für Sie, die führt über die U48. Die A57 Köln Richtung Krefeld ist zwischen Köln-Chorweiler und Worringen wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr morgen früh gesperrt. Die A71 Richtung Sangerhausen ist zwischen Kölleda und Heltrungen wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Schmücke bis etwa 6 Uhr gesperrt. Auch hier gibt es eine Umleitung für Sie über die U39. Die A96 Lindau Richtung München ist im Tunnel Herfatz in beiden Richtungen bis etwa 5 Uhr gesperrt. Dann Berlin, A100 Stadtring Richtung Wedding und A111 Richtung Oranienburg. Zwischen Schmargendorf und Heckerdamm ist die Fahrbahn bis 5 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt. Die B8 Regensburg Richtung Plattling ist zwischen Reut und Geislingen nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die B14 Pilsen-Nürnberg ist in Höhe der A9 Lauf-Hersbruck nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Die B289 ist zwischen Münchberg und Sauerhof ebenfalls nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Und zum Schluss noch die B294 Freudenstadt-Haslach. Hier ist der Reuterberg-Tunnel in beiden Richtungen wegen technischer Probleme derzeit gesperrt. Ich wünsche Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Gut informiert durch die Montagnacht und das wie immer live aus den Studios von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Thorsten Iffland. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wir starten mit dem Comeback des Jahres. Und nein, es geht nicht um Sport, sondern um Kohle. Das hätte wohl kaum einer für möglich gehalten. Aber ja, das Gas wird knapp. Es braucht Alternativen. Und so sollen künftig auch wieder Kohlekraftwerke für Strom sorgen, die eigentlich schon ausrangiert waren. Dreckige Kraftwerke, zurückgeholt von einem grünen Klimaschutzminister. Vor Monaten undenkbar. Aber Viktor Goitgar zeigt, in ungewöhnlichen Zeiten braucht es ungewöhnliche Maßnahmen.
Gas, Kohle, Rohstoffe, das sind nicht einfach Stoffe. Dazu gehört immer auch eine gehörige Portion Geopolitik. Ganz aktuell deutlich sichtbar, wenn aus Russland weniger Gas kommt, sagt auch Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Es ist so, dass es eine Art Armdrücken ist, wobei Putin erst einmal den längeren Arm hatte. Aber das heißt nicht, dass wir nicht durch Kraftanstrengung den stärkeren Arm bekommen können.
Aber Armdrücken kann auch ganz schön schmerzhaft sein. Und das ist es für Wirtschaftsminister Habeck. Ausgerechnet er will jetzt als Grüner Kohlemeiler im Zweifel länger am Netz lassen. Klimaexperte Jens Spahn von der CDU stichelt.
Ich verstehe nicht, dass der grüne Klimaminister lieber Kohlekraftwerke länger und mehr laufen lässt als CO2-neutrale Kernkraftwerke.
Der Vorschlag also auf dem Tisch, warum nicht die 3 noch aktiven Atomkraftwerke einfach länger laufen lassen, klingt zwar einleuchtend, ist aber praktisch gar nicht so einfach, sagt Energieexperte Andreas Goldtau von der Uni Erfurt. Denn nicht einmal die AKW-Betreiber haben wirklich Lust darauf.
Die haben sich jetzt die letzten 10 Jahre darauf vorbereitet, die Meiler abzuschalten. Sie haben entsprechend ihre Mitarbeiterschaft abgebaut und die werden im Moment nur schwerlich in der Lage, den Betrieb aus dem Stand heraus weiter zu garantieren.
Und das ist nicht das einzige Problem. Sie müssten auch Uranbrennstäbe kaufen. Die kommen oft ausgerechnet aus Russland und sind auch sonst eher knapp. Wer jetzt kauft, kriegt die Brennstäbe wohl erst im nächsten Herbst. Der Winter ließe sich damit also kaum überbrücken. Deshalb diskutieren manche schon ganz andere Technologien. Fracking zum Beispiel. Gas mit einem Gemisch aus Wasser, Sand und Chemie aus der tiefsten Gesteinstiefe rauspressen. Eine Idee wäre es, meint CSU-Mann Florian Herrmann.
Es geht ja in erster Linie darum, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und da darf man eben nicht ideologisch irgendwas ausschließen von vornherein, sondern man muss offen sein.
Massig Gas unter Deutschland könnte man so rausholen. Doch wenn Unternehmen jetzt investieren, dann lohnt sich das nur, wenn sie auch Dutzende Jahre fördern, sagen Experten. Und das über Frackingfeldern aufgrund von Mini-Erdbeben in Häusern die Wände wackeln, Das lässt sich auch nicht ausschließen, sagt Energieexperte Andreas Goldtau.
Je näher die Fracking-Aktivitäten an große Siedlungen heranreicht, desto eher nahm man dort auch in der Tat wahr, dass seismische Aktivitäten zu verzeichnen waren. Insofern, ja, man würde es in Europa sicherlich auch spüren.
Auch wenn manche Experten sagen, dass sich dieses Risiko durch gute Ingenieurskunst eindämmen lasse. Eins ist aber klar, sagen Experten, weder Atomkraft noch Fracking-Gas lasse sich schnell zum Laufen bringen. Akut helfen wohl nur erneuerbare Energien oder Kohle oder eben Energie sparen.
Ja, Robert Habeck erinnert uns beinahe täglich daran, dass wir alle Energie sparen sollen. Jede Kilowattstunde hilft, hat der Wirtschaftsminister gesagt. Aber nicht nur Privatleute sollen sparen, sondern auch die Industrie. Nur wo und wie? Darüber hat mein Kollege Sebastian Ottowitz mit Jörg Roth-Hermel gesprochen. Er ist Energie- und Klimaschutzexperte vom Verband der Chemischen Industrie. Und er hat ihn gefragt, wie viel Energie können die chemischen Fabriken in Deutschland denn sparen, also in Prozent?
Nun, speziell für die Chemie gilt, die Einsparmöglichkeiten, die tatsächlichen Reduktionen des Energieverbrauchs sind sehr begrenzt. Einfach deswegen, weil gerade die chemische Industrie als energieintensive Industrie in der Vergangenheit, in den letzten 20, 30 Jahren schon enorm viel in Energieeffizienz, Energiesparen investiert hat und die Dinge, die tatsächlich zu massiven Einsparungen führen, auch weitgehend umgesetzt hat.
Nichtsdestotrotz ist die Industrie an sich mehr der größte Verbraucher von Strom. 45% des Stroms in Deutschland gehen in die Industrie und die Chemie alleine ist der größte Verbraucher